Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig.
Herzlich willkommen zum 47. Podcast, sagen Stefanie das Pferdchen und
Ralf der Fuchs.
Wir hatten eine Reihe von technischen Problemen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Deshalb war lange Funkstelle. Aber jetzt geht es wieder los. Als wir das letzte Mal miteinander im Podcast gesprochen hatten, Ralf, das war noch vor Donald Trump. Da war Donald Trump noch nicht der 47. US-Präsident. Dann ist es mit ihm losgegangen und er hat gleich am 2. April umfassende US-Zölle verhängt. Die Folge: Es gab Panikverkäufe weltweit. Es gab den schlimmsten Börsencrash seit der Covid-Pandemie, zumindest bei einigen. Und am 3. und 4. April brachen die Märkte ein. Wenn wir uns das nochmal zurückerinnern, verlor der S&P an zwei Tagen zusammen 10%. Der Nasdaq gab 1.600 Punkte nach und beim DAX ging es runter bis auf fast 18.500 Punkte, also minus 10% innerhalb eines Tages. Und auch in Japan gab es ein Minus, nämlich von 7,8%. Ralf, wenn du dich daran erinnerst, wie hast du dich in dieser Zeit verhalten?
Stefanie, ich bin ehrlich gesagt ruhig geblieben, weil Trump hat ja tatsächlich das gemacht, was er angekündigt hat. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber man konnte sich darauf vorbereiten. Die Märkte konnten das auch. Und inzwischen, ja, ich bin auch die übliche Panikmacherei bei solchen Anlässen gewöhnt und das härtet dann irgendwann das Nervenkostüm ab. Ich habe allerdings von USA nach Europa umgeschichtet und da zugekauft. Und was hast du gemacht?
Also ich habe noch nicht zugekauft, das habe ich mich noch nicht getraut, aber ich bin auch gelassen geblieben. Also ich habe lediglich einige US-Aktien verkauft, insbesondere bei Tesla und einigen Tech-Aktien habe ich mich von getrennt. Auch nicht von allen, aber von einem Teil. Heißt, bevor wir auf die großen Fragen eingehen, wie hat sich denn der Markt direkt rund um die Trump-Wahl verhalten? Was waren da die Entwicklungen?
Ja, das finde ich interessant. Ne? Wir haben ja gerade von diesem Crash gesprochen, aber wenn wir jetzt mal jenseits dieser ganzen Aufgeregtheit einen Blick auf die nackten Zahlen werfen, der DAX, der stand am 4. Juni 2024, also vor einem Jahr, bei rund 19.900 Punkten. Am Tag vor der Trump-Wahl, also am 4. November 2024, waren es dann 19.147. In der Zeit, also in dem halben Jahr, ein Rückgang von etwa 3,5%. Und dann kam der Sprung, 4. Juni 2025, also ein halbes Jahr später, ein halbes Jahr nach der Wahl, steht der DAX jetzt bei 24.340 Punkten. Das ist ein Plus von 22,3% in einem Jahr und etwa 26% im Vergleich zum Abend vor der Wahl. Das sind erstmal Fakten. Stefanie, wie war die Entwicklung in den USA in diesem Zeitraum?
Also es war nicht ganz so erfolgreich. Offenbar hat Deutschland oder Europa mehr profitiert. Der S&P 500 ist im gleichen Zeitraum von 5.291, um ganz genau zu sein, auf 5.970 Punkte gestiegen. Das sind nur 12,8%. Also das müsste man mit den 22,3% beim DAX vergleichen.
Und aber seitdem, besser nicht mit dem Zinsmarkt.
Nee, besser nicht, das stimmt, da hast du recht. Und seit dem Wahltag ist immerhin beim S&P 500 noch eine Steigerung um 4,5% festzustellen. Beim Nasdaq ist die Steigerung sogar noch etwas höher, nämlich 5,4%. Wenn man sich das bei sozusagen allen großen Märkten anschaut, dann ist eigentlich nur Japan, was bislang unter Trump gelitten hat. Dort ist nämlich der Nikkei innerhalb eines Jahres um 2,8% gefallen. Das ist sozusagen die Vergangenheit oder was passiert ist direkt nach der Wahl. Schauen wir mal auf die aktuelle Stimmung. Ralf, wie würdest du die beschreiben im Moment?
Also ich würde fast sagen, die ist gelassen, ja, im Vergleich zu dem, was man so in den Zeitungen liest und auch was wir jetzt gerade an den Zahlen sehen, ist das ja auch berechtigt. Also es ist im Grunde Business as usual. Die Stimmung ist ganz gewiss nicht panisch. Wenn man mal in die verschiedenen Indizes da rein sieht, ZDW beispielsweise für Deutschland 25 mit zunehmendem Optimismus, IFO, naja, sicherlich unterm langjährigen Schnitt mit 87,5 Punkten, aber auch da vorsichtiger Aufwärtstrend immerhin auszumachen. Und insgesamt kann man einfach sagen, die Märkte sind bestimmt nicht euphorisch, was immer positiv ist, weil das zeigt einfach, die Leute können sich auch noch vorstellen, immer noch in die Märkte reinzugehen. Also das ist keinesfalls so, dass man sagen muss, holla, der Markt ist überreizt, aber es ist auch nicht nach unten hin irgendwie zu sehen, dass jetzt Leute massenhaft aus den Märkten rausgehen. Insofern glaube ich an das übliche Spiel auf den Börsen. Stefanie, wie heftig war denn jetzt, wenn wir das nochmal einordnen wollen, wie war das denn überhaupt mit dem Crash?
Also Crash ist ja schon fast übertrieben. Die Märkte haben etwas Luft abgelassen. Wenn man das aber mit den großen Crash oder Krisen vergleicht, die wir beide zumindest alle erlebt haben, also als die Dotcom-Blase geplatzt ist, als Lehman pleite gegangen ist, als die Corona-Pandemie losgegangen ist, die waren deutlich heftiger, die Rückschläge dort. Da war das, was jetzt passiert ist, eher harmlos. Das heißt, die Märkte, das hast du ganz am Anfang auch schon gesagt, haben sich auf Trump eingestellt und haben deshalb da schon fast mit eingepreist gehabt. Und deshalb gab es nur einen kurzfristigen Rücksetzer. Was ist klar ist, Trump wird ja die Entwicklung weiter beeinflussen. Er sucht immer den schnellen und sichtbaren Vorteil für die USA. Das wird Auswirkungen haben, aber sie werden nicht so heftig ausfallen, wie teilweise befürchtet. Ralf, wo siehst du denn das Risiko bei Donald Trump?
Wir reden ständig über die Zölle und das ist natürlich auch so. Also das Risiko einmal für die USA, dass es das Wachstum dort hindert und gleichzeitig auch die Inflation beschleunigt und überhaupt das Inflationsniveau anhebt, das ist sicherlich ein Thema, gerade bei der extremen Verschuldung, die Amerikaner haben. Die kann man nicht einfach wegdiskutieren. Und aber du hast schon gesagt, Trump ist Geschäftsmann, der ist kein Ideologe, der macht das nicht aus irgendwelchen ideologischen Erwägungen heraus, was er will. Ob das deswegen besser oder richtiger ist, will ich damit gar nicht sagen, aber er ist zumindest in der Lage und auch bereit, Entscheidungen zu korrigieren und ihn da zum Gott sei bei uns zu stilisieren, das, wie es gerade in Deutschland läuft, aus den verschiedensten Gründen, das halte ich aus gerade Finanzmarkt und Kapitalmarktsicht nicht für angemessen. Und Untergang der Demokratie, ich hatte heute wieder ein Gespräch, wo wirklich solche Begriffe gefallen sind, Ende des Dollars, bis hin Dritter Weltkrieg. Also tut mir leid, ich persönlich halte das für Quatsch und für maßlos übertrieben. So dicke kommt's nicht. Ich glaube, gerade auch die amerikanische Demokratie ist viel robuster, als man das so gemeinhin hier in den Medien hört und liest. Aber Stefanie, warum läuft denn jetzt Europa, besonders Deutschland, gerade besser? Ich habe gerade einen Blick auf den DAX geworfen. Liegt das jetzt an unserem 10. Bundeskanzler Friedrich Merz?
Also Friedrich Merz wird sicherlich einen Teil beitragen. Also das, was mir zumindest an ihm gut gefällt, ist, dass er bestimmter international auftritt, als es Olaf Scholz getan hat. Friedrich Merz zeigt die Stärke von Deutschland auch nach außen. Und das wird sicherlich das Zutrauen in Deutschland und vor allen Dingen natürlich in die deutsche Wirtschaft erhöhen. Aber das ist nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist in meinen Augen, dass die neue Regierung etwas freigebiger ist mit dem Geld. Die CDU-CSU ist ja auf die Linie eigentlich der rot-grünen Vorgängerregierung eingeschwenkt. Und diese Lockerung bringt einfach mehr Liquidität in die Märkte. Und, das darf man auch nicht vernachlässigen, Europa ist im Moment noch günstiger bewertet, als die USA sind. Und deshalb ist da einfach noch ein bisschen Luft in der Entwicklung nach oben, um sich anzugleichen an die USA. Zeitgleich leiden die USA darunter, insbesondere die Tech-Unternehmen, dass sie eben Druck aus China bekommen. Und in dieser Gemengelage sieht es so aus, als Europa da ganz gut durchkommt. Ralf, gucken wir mal auf die Bewertung. Was sagen die denn?
Also sie sagen erstmal grundsätzlich, dass die US-Werte immer noch auch im historischen Vergleich höher bewertet sind als speziell jetzt auch die im DAX befindlichen Werte. Das auch leicht überdurchschnittlich gemessen am langfristigen Durchschnitt. Das gilt auch jetzt für Großbritannien, aber insgesamt sind sie halt noch immer relativ moderat bewertet und man darf vor allen Dingen eins nicht vergessen. Ich muss an den Märkten immer in Alternativen denken. Das heißt, welche Alternative habe ich überhaupt zu Aktien? Von dem Marktvolumen her sind es immer nur die Anleihen, die in die ich adäquat umschichten kann oder gerade auch im großen Stil die Märkte umschichten können. Und die bieten im Moment eben nicht diese Aussichten, dass sich das lohnen könnte. Und das muss man, wenn man auf Bewertung schaut, halt auch immer mit im Hinterkopf haben. Aktien und Anleihen zusammen machen insgesamt 75% des international handelbaren Marktvolumens aus. Und alles andere, auch handelbare Immobilien, also REITs, Edelmetalle und so weiter, können zwar spannende Beimischungen sein, aber nicht wirklich eine Alternative. Das kann immer nur die Anleihe zur Aktie sein und umgekehrt. Und da hat die Aktie tatsächlich Vorteile. Stefanie, wie groß ist denn die Gefahr, dass Trump die Fed unter seine Kontrolle bringt? Das ist ja auch ein Thema, was ständig diskutiert wird.
Ja, ehrlich gestanden rechne ich nicht damit. Ich glaube, dass die Institutionen der USA auch einen Donald Trump überleben werden. Das sieht man ja auch schon, der Supreme Court, wo er ja auch Richter benannt hat, die in seinem Sinne agieren sollten, macht eigentlich nicht genau das, was Donald Trump will, sondern hat immer noch eine unabhängige Meinung. Und das sehe ich bei den Notenbankern genauso. Also das sind Leute, die folgen Trump nicht blind. Und deshalb glaube ich, dass beide Einheiten, sowohl die Fed als auch der Supreme Court, unabhängig bleiben werden, unabhängige Gremien sind und die Trump nicht unter seine Kontrolle bekommen wird. Ralf, was glaubst du denn, was mittelfristig in den USA passiert?
Naja, also erstmal Trump ist auf 4 Jahre gewählt und 4 Jahre sind schnell rum. Und ich glaube auch nicht, was manche schon mutmaßen, dass er so ähnlich wie in China sich dann dauerhaft installiert. Ja, das sehe ich nicht. Was bleiben wird, sind die Zölle. Und wir haben ja auch schon unter der demokratischen Regierung gesehen, dass sie durchaus nicht all das abschafft, was Trump vorher in Angriff genommen hatte. Und umgekehrt gilt das ja oft auch so. Also die Zölle vermutlich werden bleiben. Trump wird Mittel und Wege finden, sich auch jetzt hier mit Europa am Ende in einem Deal vielleicht auf 15% zu einigen. Das heißt aber auch in der Folge, Produkte werden teurer für die Amerikaner. Die Kerninflation könnte steigen, vielleicht auf 3,5%. Und das BIP-Wachstum fällt parallel auf vielleicht 1%. Das ist allerdings auch eine Situation, die jetzt nicht nur von Trump kommt. Die war ohnehin schon, sag ich mal, rein konjunkturell unter konjunkturellen Schwankungen auch vorgezeichnet. Und da vermischt sich jetzt eine ganze Menge.
Glaubst du, dass die Fed jetzt relativ schnell die Zinsen senken wird? Im Juni zum Beispiel schon?
Nee, das glaube ich nicht. Der Markt rechnet zwar noch mit 2 Senkungen bis Jahresende, aber ich glaube, die erste wird, wenn überhaupt, dann im Oktober kommen. Stefanie, was wird denn in Europa passieren? Wir haben ja auch da immer den Blick drauf.
Also wenn die Unsicherheit über die Zölle von Donald Trump sinkt, dann kann die EU-Wirtschaft auch leicht anziehen. Ich habe heute eine Statistik gesehen, wo jemand ausgerechnet hat, wie sich denn die Zölle im längeren Verlauf entwickelt haben. Und da hat man gesehen, dass sie über mehrere Jahre sogar gesunken sind, trotz der Erhöhung, die Donald Trump schon angekündigt hat. Also trotz alledem werden die Zölle nicht so einen starken Einfluss haben, jedenfalls solange sie nicht auf 50% oder 100% steigen. Trotzdem glaube ich, dass Europa sich schwer tun wird, aktuell mehr als 1% Wachstum zu generieren. Und das ist natürlich auf Dauer schon zu wenig. Was glaubst du denn, Ralf, was in Europa auf lange Sicht passieren wird?
Ja, also Europa ist schon sehr, wie soll ich sagen, Ich sehe es kritisch. Ja, wir haben eine hohe Verschuldung inzwischen auch. Deutschland hat die Schleusen aufgemacht. Interessanterweise unter schwarzer Führung. Wir haben eine politische Erosion, die muss man sehen. Und ich sehe im Moment auch wirklich nicht, dass die Politik das, was die Leute hier annervt, wirklich in den Griff bekommt. Wir haben eine militärische Bedrohung, der man mit viel, viel Geld entgegentreten will. Aber das kann natürlich erst in 15, 20 Jahren überhaupt Wirkung entfalten. Also, dass wir überhaupt in der Lage wären, uns selbstständig zu verteidigen, ohne Amerika, wenn überhaupt, das sehe ich eigentlich gar nicht. Wir haben die alternde Gesellschaft, wirklich wackelnde Sozialsysteme, holen auch immer noch Leute ins Land oder lassen Leute ins Land, die die Sozialsysteme in Anspruch nehmen. Das wird schwierig, glaube ich, dauerhaft zu vermitteln, wenn da das Geld immer knapper wird, die Plätze in den Kliniken und Arztpraxen immer dünner werden oder es immer schwieriger wird, Termine zu kriegen. Also das alles spricht jetzt nicht unbedingt für Europa. Aber andererseits sind Märkte, und das darf man nie vergessen, sind einfach opportunistisch. Ja, und solange Deutschland eine hohe Bonität hat und die auch einsetzen kann in Europa, möglicherweise sogar für Eurobonds, ist das für Märkte erstmal ein hinreichender Push. Und man darf auch eins nicht vergessen, das Spiel läuft nicht nur weiter, in der Regel läuft das auch alles viel länger, solche Prozesse, als man sich das im Moment ausrechnet. Also das kann durchaus noch eine Weile alles funktionieren. Unabhängig jetzt mal von meiner kritischen Sicht auf die Situation, wie ich sie wahrnehme. Aber ich glaube, du siehst da ein bisschen, manches ein bisschen anders, oder?
Ja, wobei manchen Punkten teile ich das mit dir. Also du hast ja auf diese Verschwörungstheorien da hingewiesen. Und ich glaube, dass durchaus bei den Eurobonds eine Entwicklung eintreten kann, die zu einer Verschiebung der Gewichte führt. Also bislang hat sich Europa nicht dazu durchgerungen, gemeinsame Bonds aufzulegen. Wenn sie sich aber dazu entschließen, eben wegen der Kriegsfinanzierung, dem Kampf gegen Russland, könnte man sich durchaus vorstellen, dass es da eine Verschiebung der internationalen Investoren von den USA nach Europa gibt. Weil bei den US-Staatsanleihen stellt man ja gerade fest, dass es schon so einzelne internationale Investoren gibt, die sich da eher von abwenden. Die Chinesen sind ja nicht mehr so ganz so begeistert davon, die ja lange einen Großteil dieser Anleihen gekauft haben.
Ja, aber schon eine Weile nicht mehr, ne, Stefanie? Die Japaner finanzieren USA.
Ja, die Japaner, aber jedenfalls, sagen wir mal, größer gefasst die Asiaten. Und wenn die Europa es schafft, einen einheitlichen Kapitalmarkt jetzt wirklich mal auf die Reihe zu kriegen und gemeinsame Anleihen zu schaffen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da zu einer geleichten Gewichteverschiebung kommen wird. Das werden wir sehen, ob das wirklich passiert, aber das sollte man im Auge behalten.
Da müssen wir nochmal drüber reden.
Das machen wir in jedem Fall.
Ja, Stefanie, die Verschuldung in den USA, die bleibt ein Problem, besonders bei steigenden Zinsen. Aber wie gesagt, wir diskutieren das auch in der Redaktion seit, ich weiß nicht, 30 Jahren. Die USA leben über ihre Verhältnisse. Das ist ein Satz, der begleitet mich, seit ich im Finanzjournalismus unterwegs bin. Irgendwann ist auch Schluss, aber wann irgendwann ist, ja, das weiß eben keiner. Und deswegen nochmal zurück zu den Risiken in Europa. Was ist denn eigentlich das größere Risiko für die Märkte? Ist es jetzt Trump oder ist es China?
Also da hast du gleich den Finger in die Wunde gelegt. Also ich glaube, dass China das größere Risiko ist. Wenn ich dort auf den insbesondere Immobilienmarkt schaue und den Kreditmarkt, da ist ja von Transparenz, kann ja nur wirklich keine Rede sein. Und dass solche Situationen sind immer ein Pulverfass. Also ich glaube, dass da durchaus was implodieren oder explodieren kann. Da gucken wir gerade nicht so hin, weil wir alle nur auf Trump und seine verrückten Ideen jeden Tag schauen. Aber es wäre, glaube ich, lohnenswert, auch nach China mal zu schauen. Ralf, wie siehst du das?
Also ich gebe dir da vollkommen recht, ja, dass man sollte den Blick da nochmal schärfen und auf die Risiken gerade am chinesischen Kreditmarkt, Immobilienmarkt. Ja, also Fazit von meiner Seite, Trump ist mit Sicherheit kein Non-Valeur, aber er ist auch nicht der Weltenzerstörer, zu dem er immer wieder stilisiert wirkt. Meiner Ansicht nach wird seine Wirkung maßlos hochgejatzt. Ja, ich glaube tatsächlich an einen normalen Fortgang der Märkte mit den üblichen Donnerwettern. Da geht's mal rauf, mal runter, aber à la longue, jedenfalls an den Aktienmärkten rauf, und das ist doch erstmal eine gute Nachricht. Stefanie, was würdest du denn unseren Hörern und Hörerinnen aktuell empfehlen?
Also ich glaube, dass die Schwankungen auf jeden Fall noch eine Zeit lang anhalten werden. Und deshalb werde ich Liquidität halten oder würde Liquidität halten, um günstige Einstiegspunkte zu nutzen. Ich habe ja immer eine Liste von Aktien und Fonds, die ich gerne kaufen würde, wenn sie ein Preisniveau erreicht haben, was mir gefällt. Aktuell beschäftige ich mich mit einem Mischfonds. Und zwar, den Namen hat wahrscheinlich noch niemand gehört. Das ist der Oberbahnscheid Global Flexible. Das ist
doch
ein kleines, du hast ihn schon gehört. Gut. Ein kleines Investmenthaus vom Niederrhein mit drei sehr erfahrenen Investmentmanagern. Alle zusammen, glaube ich, 75 Jahre Erfahrung. Und dieser Fonds setzt vor allen Dingen auf Value-Werte. Und wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen den Wechsel von Tech zu Value. Von daher könnte das jetzt ein guter Zeitpunkt sein, dort einzusteigen. Und dieser Fonds ist auch durch die Turbulenzen im April sehr, sehr gut durchgekommen und er bringt eine gewisse Stabilität ins Depot. Deshalb ist das im Moment der Fonds, den ich mir besonders anschaue und muss mal gucken, wann ich denke, dass der richtige Zeitpunkt ist, dort zuzugreifen. Und Ralf, was machst du?
Also erstmal, ich bleibe im Aktienmarkt. Ich kaufe Europa aus den genannten opportunistischen Überlegungen heraus, zumal die Blue Chips ja hier, die großen Unternehmen an den europäischen Leitbörsen, ohnehin meistenteils weltweit unterwegs sind. Ich halte auch was Kasse im Geldmarkt, weil ich mir vorstellen kann, dass es im Sommer an den Börsen hakt und man vielleicht danach dann nochmal wieder günstiger einsteigen kann. Ich habe Gold, das behalte ich, kaufe aber im Moment nicht zu, weil es doch recht teuer ist. Und bei Kryptos, da kennst du mein Faible, da kaufe ich bei Dips, also wenn es nach unten geht, sichtbar nach unten geht, kleine Tranchen zu. Und jetzt willst du ja immer noch den konkreten Tipp, ne?
Genau.
So, wie du mit Oberbahnscheid. Ja, also in Fuchs Kapital, da halten wir im Moment Brasilien für aussichtsreich. Und inzwischen kann man da auch mit einem börsengehandelten Indexfonds, also einem ETF, einen ganzen Korb von Zuckerhut-Aktien kaufen und auf diese Weise die Risiken streuen, denn natürlich kennt man die brasilianischen Unternehmen bis auf einige wenige natürlich nicht so wie den eigenen Markt hier zu Hause und das, was da an Unternehmen im DAX kreucht und fleucht.
Und da müsste man sich mal wieder die Quellensteuerbestimmungen angucken. Die kenne ich auch nicht von Brasilien. Also von daher ist ein ETF sicherlich ein guter Hinweis. Ja, und das war schon mit unserem 47. Geldtipp-Podcast. Beim nächsten Mal wollen wir uns mit Europa beschäftigen, haben wir ja gerade schon angesprochen. Und bis dahin wünschen
Ralf der Fuchs
und Stefanie das Pferdchen viel Erfolg bei der Geldanlage.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.